Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Heute wird George Floyd in Houston beigesetzt, der Ort, an dem er aufgewachsen ist. Seit der Afroamerikaner vor 2 Wochen bei einem gewaltsamen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben gekommen ist, wird gegen Rassismus demonstriert und darüber diskutiert, auch in Europa. Welche Rolle die Hautfarbe hier in Deutschland spielt oder spielen kann, darüber möchte ich heute mit der Schriftstellerin Ulrike Dresner sprechen. Hallo, guten Tag, Frau Dresner.
Hallo.
Sie leben ja in Berlin, also in einer Großstadt, in der Menschen aus der ganzen Welt unterwegs sind. Wie ist es, wenn Sie als weiße Mutter mit Ihrer schwarzen Adoptivtochter unterwegs sind? Was erleben Sie da so?
Wir erleben da sehr unterschiedliche Formen von Diskriminierung. Das kann man leider gar nicht anders sagen. Es gibt natürlich die ganz krassen Fälle, wo wir einfach beschimpft werden als Ausländer und kein Deutsch verstehen oder so etwas. Passiert mindestens einmal im Jahr. Es gab auch die Vorfälle, wir sind am Spielplatz und die Kinder irgendwie in der unmittelbaren Umgebung fangen an, irgendwelche Schokoladensongs zu singen. Und meine Tochter war damals ja so 3 oder 4, die hat es immer sofort verstanden und angefangen zu weinen. Wir erleben aber auch, dass meine Tochter, wenn sie dann irgendwie mal alleine ist, ich erinnere mich an eine Situation im Museum, im Lembachhaus in München, da war ich mit meinem Neffen, da sind die beiden Kinder rumgelaufen und dann hat eine, also die ganz normal gegangen sozusagen, und dann hat eine Wärterin, die da saß, meine Tochter irgendwie nochmal angehalten und gesagt, wo kommst du denn eigentlich her? Und das Kind hat dann gesagt, wo sie herstammt, nämlich also nicht Berlin gesagt, und ist dann weinend zu mir gelaufen. Und das sind so diese, ja, da weiß man immer nicht ganz genau, sind diese Fragen nett gemeint oder nicht. Ja, wir kriegen da irgendwie so, kommen Leute an den Tisch im Hotel beim Frühstück, stellen sich hinter mein Kind und sagen zu mir, na, wo ist die Kleine denn her? Ja, also wäre das Kind sowieso taub und stumm und als würde man einfach im Frühstück zum Nachbarn gehen und sagen, na, wo haben Sie denn Ihr Kind gezeugt? Ja, also das ist irgendwie offensichtlich gang und gäbe, wenn man einen Menschen anderer Hautfarbe sieht.
Wie reagieren Sie denn darauf? Das ist ja tatsächlich auch schwierig. Weisen Sie die Leute dann darauf hin, dass das daneben ist, wie sie reagiert haben, oder was machen Sie dann?
Ja, das ist jedes Mal anders. Ich bin da in so einer Zwickmühle, weil ich zum einen will ich natürlich mein Kind schützen und das heißt auch ihr schon auch zeigen, wie man souverän mit so etwas umgeht, dass man sich da auch wehrt, aber dass man das eben auf eine diskursive Art und Weise tut, indem man eben das Gespräch sucht mit den Leuten. Und inzwischen fragen wir dann manchmal zurück, warum die Leute das überhaupt fragen. Oder damals bin ich dann auch zu dieser Museumsfrau gegangen und habe sie eben genau das gefragt, warum sie das fragt und warum sie eigentlich dazu fragt. Und ich glaube, ich arbeite ja seit Jahren daran, hier für Aufklärung zu sorgen, auch für sprachliche Sensibilität. Und schreibe Aufsätze in meinen Büchern, kommen seit über 10 Jahren nicht nur weißhäutige Menschen vor. Also es ist ein langfristiger Prozess der Bewusstwerdung und auch wirklich der sprachlichen Bewusstwerdung notwendig.
Es gibt ja da aber eben auch tatsächlich viele Unsicherheiten. Was darf man sagen? Wie muss man es formulieren? Was ist richtig? Viele wissen tatsächlich gar nicht mehr, wie sie sich äußern können, ohne jemanden zu verletzen. Was sagen Sie da als Sprachexpertin, wie finden wir da einen guten Weg?
Man kann zum Beispiel die Person das Gegenüber auch fragen. Ja, dann, wenn man da irgendwie in eine Problematik sprachlicher Art hineingerät, warum nicht sich darüber gemeinsam austauschen? Und normalerweise ist es aber gar nicht sozusagen diese Art von Bezeichnung, die wir dann erfahren, sondern es sind eigentlich so verdrehte, nicht durchdachte Rassismen von Leuten, die eigentlich glauben, ich bin keine Rassistin oder kein Rassist. Ich sehe da irgendwie ein braunhäutiges Kind und ich bin ganz freundlich und nett und spreche das Kind auf Englisch an. Das passiert uns ständig. Selbst wenn ich sage, das ist meine Tochter, die Menschen sprechen Deutsch mit mir, sehen mein Kind und sprechen Englisch mit dem Kind. Und das ist eigentlich freundlich gedacht sozusagen auf der Oberfläche, aber nicht durchdacht, weil es die Bilder sind in unseren Köpfen. Ja, wie sieht jemand aus, der Deutsch ist? Daran müssen wir dringend arbeiten. Und das kann man am besten, finde ich, im Dialog und gemeinsam. Und dann sucht man gemeinsam nach Möglichkeiten der Bezeichnung, wenn es denn nötig ist, überhaupt jemanden zu bezeichnen. Und man kann das vielleicht auch in beide Richtungen suchen. Und das habe ich mit meiner Tochter gemacht. Wir Kinder haben ja immer wieder gefragt und dann haben wir gemeinsam spielerisch Wörter gesucht, ja, die frecher sind oder weniger frech oder warum siehst du wie Schokolade aus, warum siehst du wie Käse aus. Und da kann man ja dann auf beide Seiten gucken und wirklich den Austausch suchen. Und ich glaube, man braucht einfach diese Bezeichnungswörter gar nicht, wenn man nicht prinzipiell ausschließen möchte.
Jetzt sagen ja manche Aktivisten, finden das sogar schon fragwürdig, dass man überhaupt über so individuelle Erfahrungen, wie Sie sie mir jetzt oder uns erzählt haben, spricht, sondern die sagen, das muss irgendwie struktureller angeschaut werden. Was sagen Sie als Schriftstellerin dazu? Sie erzählen ja auch Geschichten von Individuen, auch in Bezug auf dieses Thema.
Ja, ich glaube, ich sehe das auch praktisch. Ja. Ich erlebe das ja sozusagen auch im Alltag und praktisch. Und wir können uns gar nicht dagegen wehren, dass wir an einem Menschen, der uns gegenübertritt oder uns entgegenkommt, alles Mögliche wahrnehmen. Wir nehmen Alter wahr, wir nehmen irgendwelche Gender-Sachen wahr, wir nehmen Status wahr, Kleidung, Gesundheit zum Teil. Und wir nehmen natürlich auch irgendwie Frisur, Haarfarbe, Hautfarbe, all das nehmen wir wahr. Und das ist so, und das können wir nicht ausschalten. Das ist quasi stammesgehirnlich festgelegt. Ich habe mit Neurologen darüber gesprochen. Die Frage ist also nicht eine der Wahrnehmung, sondern eine des kulturellen Umganges damit. Und ich glaube, dass wir nur durch Austausch, durch Geschichten erzählen, dazu kommen, uns wegzubewegen von all den Dingen, die auch als Geschichten so tief immer noch abgespeichert sind. Ja, dass eben die Vorstellungen, Nationalvorstellungen, wie sieht der, die Deutsche aus? Was für ein Bild spuckt uns da eigentlich noch durch den Kopf? Oder wie kann man eine Frage, wenn man eine Frage hat an jemanden, wie stellt man sie so, dass dieser jemand nicht dadurch verletzt wird, sondern ein Signal gesendet wird, wie ich interessiere mich für deine Geschichte, möchtest du mir was davon erzählen, statt eigentlich zu fragen, wo kommst du eigentlich her? Ja, so. Und das sind alles Geschichten und Austauschprozesse.
Sie haben ja auch eine Zeit lang mit Ihrer Tochter in London gelebt. War das da anders? Weil da ist ja dieses ehemalige koloniale Erbe. Dadurch sind ja viel mehr Leute, die dunkelhäutig sind, schwarz sind, im Alltag zu sehen. Gehen die da lockerer damit um, die Engländer?
Wir haben in Oxford gelebt und auch da, das ist vielleicht nicht ganz so ausgesprochen multikulturell wie in London, aber durchaus. Und da gibt es das Wort eigentlich in der Sprache schon gar nicht. Und da haben wir auch nie, also meine Tochter hat nichts erzählt, ich habe auch nie was miterlebt, dass irgendjemand gefragt hätte, wo kommst du her? Das war vollkommen irrelevant. Und es gab eine sehr viel selbstverständlichere Pluralität, auch jetzt sozusagen im Klassenverband. Und ich meine, ich sehe das durchaus mit ambivalenten Gefühlen, denn wo kommt die natürlich her, auch in England? Die hat ja auch mit der Kolonialgeschichte des Britischen Reichs zu tun. Und eigentlich haben wir da vielleicht einmal in den geschichtlichen Verläufen ein ganz gutes Ende erwischt. Wir haben keine so ausgeprägte Kolonialgeschichte. Das heißt aber nicht, und was lange geschehen ist, nämlich, dass wir uns dann nicht mit dieser Frage auseinandersetzen müssen und sollten. Und dann brauchen wir natürlich auch für unsere Kultur, unsere Sprache, eigene Regelungen. Ich habe ein Essay geschrieben über meine Erfahrung mit meiner Tochter und habe sie das nicht grünäugige Kind genannt, weil auf der Suche nach einer Bezeichnung, die die Problematik anspricht, aber nicht absolut diskriminierend ist. Es gibt ja viele nicht grünäugige Menschen.
Wenn wir jetzt sehen, dass überall demonstriert wird und sich da wirklich was tut, da sagen ja auch schon wieder manche, man soll als weißer Mensch sich da nicht unbedingt solidarisieren. Das ist irgendwie auch wieder eine Anmaßung. Wie sehen Sie das als weiße Mutter eines schwarzen Kindes?
Ja, das ist vielleicht nochmal eine besondere Position, denn viele der Diskriminierungsakte, die gegen meine Tochter gerichtet waren, sind ja dann sozusagen auch bei mir angekommen. Ab und an werden wir auch gerne dann gemeinsam diskriminiert, zum Beispiel bei Grenzkontrollen oder sowas. Ich finde es wichtig, dass Menschen aller Art, die gegen Ungerechtigkeit, gegen Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe sich wehren möchten, diesen Protest auch äußern. Und dabei kann man ja auch deutlich machen, dass man damit nicht sozusagen eine Opferrolle selbst usurpiert oder sich eben nicht einen Akt der Geschichte von anderen aneignet, sondern sich damit solidarisiert, ohne sozusagen diese Grenze zu überschreiten.
Die Schriftstellerin Ulrike Dresner, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute, Frau Dresner.